Heute ist Sonntag, der 26. November 2017. Willkommen zur 11. Folge der Foreign Times. Heute haben wir mal wieder das Thema Brexit. Es ist ein kleines Update. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist aber auch einiges geschehen seit der letzten Folge. Zum Beispiel ist das Thema Russland nach oben gekommen. Wurde der Brexit von Russland ausgelöst? Alexander Clarkson hat dazu eine klare Meinung. Und ansonsten tut sich in Sachen Irland wieder etwas, denn das irische Problem, das heißt die Grenze zwischen Irland und Nordirland, wird jetzt doch zu einem größeren Thema in den Verhandlungen. Über all das sprechen wir und noch ein paar Dinge mehr. Lasst euch überraschen. Alexander Clarkson kennt ihr bereits aus den früheren Folgen. Er ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesem nach versucht Alexander, die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen. Die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen im Regelfall von der rein deutschen Betrachtungsweise ab und ermöglichen uns dadurch ein erweitertes Verstehen. Wenn ihr das mögt, was wir hier tun oder uns generell unterstützen wollt, sprich auch mehr Folgen haben wollt, dann könnt ihr uns spenden über unsere Spendenseite www.foreigntimes.de. Da findet ihr auch den Podcast, könnt kommentieren. Ein paar Kommentare könnten wir auch vertragen. Und ansonsten bleibt euch natürlich noch der Weg über iTunes und die Unterstützung über 5 Sternchen dort. Wieder einmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch gefällt das Ganze hier. Und jetzt viel Spaß. So, und da ist er endlich. Hallo, Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hallo, Marco.
Wir wollen heute ein bisschen mal wieder über den Brexit reden. Ich glaube, es gab in den letzten Wochen und Monaten, in denen wir nicht über den Brexit geredet haben, ja dann doch ein paar Ereignisse. Aber vielleicht mal vorweg, wie fühlst du dich denn mit deinen bisherigen Prognosen?
Naja, ich glaube, ich bin bei manchen im Unrecht gewesen, auch live im ZDF im Unrecht gewesen. Bei anderen, glaube ich, haben sich die Prognosen, sind sie eigentlich schlimmer geworden, ist die Wahrheit, die Wirklichkeit schlimmer geworden als die Prognose. Ich meine, es ist immer wichtig, bei solchen Fällen auch zu sagen, wo man falsch lag. Und ich habe ja bei unserem ursprünglichen Gespräch, das sehr lange gelaufen ist, über Schottland und Wales spekuliert. Und da wurde viel spekuliert, dass der Brexit, weil die Mehrheit der Schotten gegen den Brexit gestimmt haben und weil Wales meistens, obwohl die Mehrheit für Brexit war, meistens dort nachzieht, wo Schottland hingeht, wurde viel spekuliert, dass in Schottland die Nationalisten Auftrieb kriegen würden. Und das wurde im 9. Juni bei der letzten Wahl, der plötzlich angekündigten Wahl von Theresa May, was natürlich auch für die Konservativen schiefgegangen ist, hat sich das nicht bewahrheitet. Und das hat sich aus zwei Gründen nicht bewahrheitet. Aus dem ersten Grund, es gab schon ein Comeback von Labour. Das heißt, plötzlich die gegen den Brexit sind und nicht nationalistisch eingestellt waren, hatten plötzlich eine Option. Und dann haben viele Menschen, die für Remain sind, fürs Verbleiben in der EU, haben dann für Labour gestimmt und nicht für die schottischen Nationalisten. Da ist die Rechnung der schottischen Nationalisten nicht aufgegangen, dass die Labour-Partei verschwinden würde von der Oberfläche. Das Zweite war eben, dass die sehr stark für den britischen Patriotismus waren, für den Verbund Großbritanniens in konservativer Sicht, hatten auch eine Option mit Ruth Davidson und den schottischen Konservativen, eigentlich für den Binnenmarkt sind. Und das ist eben ein großer Kontrast zwischen der schottischen konservativen Partei und deren Partner in England, dass die schottische konservative Partei langsam eine andere Richtung einschlägt, wenn es um EU-Fragen geht. Das heißt, diese Angst, dass irgendwie der Brexit zum schottischen Abtrennung Schottlands führen würde, weil es einfach keine Option gäbe in Schottland, die für den EU ist, abgesehen von den Nationalisten, das hat sich nicht bewahrheitet. Damit wird wenig mit Wales passieren, weil aus ähnlichen Gründen hat sich die walisische Labour-Partei sehr clever als Pro-Binnenmarkt-Partei positioniert, aber auch als Partei der walisischen Identität. Das heißt, die walisischen Nationalisten haben da auch keinen Auftrieb gekriegt. Das heißt, dieser Drucklage ist nicht entstanden. Die zweite große Prognose, die schiefgegangen ist, ist eben gegenüber die Labour-Partei. Da hatten viele Angst, dass diese radikalsozialistische Alternative von Corbyn oder gefühlt radikalsozialistische Alternative von Corbyn nicht erfolgreich sein würde, dass die Konservativen die Ängste der Bevölkerung hochhalten könnten, eine nationalistische Stimmung hochhalten konnten wegen dem Brexit, um Labour wirklich endgültig vernichtend zu schlagen. Hat sich natürlich am 9. Juni nicht bewahrheitet. Corbyn hat ganz geschickt bei der Brexit-Frage beiden Seiten bedient. Er hat so gesagt, ja, wir werden jetzt den Brexit durchziehen, damit viele Pro-Brexit-Leute mitgenommen, aber auch gesagt, aber wir werden den Brexit so sozial und so europafreundlich wie möglich gestalten, damit viele Pro-EU-Leute auch auf seine Seite gebracht. Und dass daraus eine Kritik der und aus dem Frust der Bevölkerung auf die Austeritätspolitik der konservativen Regierung dann gebaut und das sehr gut kanalisiert und ein ziemlich gutes Ergebnis für Labour erhalten, obwohl sie natürlich nicht gewonnen haben. Das ist meine zweite Prognose. die falsch ging. Das heißt, wir haben eine viel chaotischere politische Lage. Wir haben eine Lage, wo die Konservativen entscheidend geschwächt sind und stark von den Nordiren abhängig sind, von der nordirischen Partei der DUP, unionistische Partei Nordirland, abhängig ist. Das heißt aber, meine dritte Prognose, dass es bei den irischen Frage sehr, sehr schief gehen könnte, das hat sich nicht nur bewahrheitet, aber ist schlimmer ausgegangen, als ich es erwartet habe.
So als Kompensation.
Faktisch, ja, nee. So schlimm, ich habe es nicht erwartet, dass die London das so, dass es so weit gehen würde. Das war für mich immer.
Wie weit geht's denn? Also, was ist denn das Problem jetzt gerade in Irland?
Es geht um die Grenze. Und das heißt, dieser nordirische Konflikt wurde zum Teil dadurch gelöst, indem es europäisiert wurde. Das heißt, es wurde faktisch ein Friedensvertrag zwischen den sich bekriegenden Parteien, die Nationalisten, die schwer hauptsächlich katholisch sind, gegenüber die Unionisten, die hauptsächlich protestantisch sind. Die Nationalisten sind Menschen, die an eine irische Wiedervereinigung glauben. Und die Unionisten, hauptsächlich Protestanten, glauben an den Verbleib Nordirlands in Großbritannien, in der United Kingdom. Das heißt aber natürlich, dass der Deal, dass am diesen sogenannten Good Friday, den Karfreitagsabkommen, den Good Friday Agreement, wurde dadurch geschlossen, das wurde alles erleichtert, indem es einfach gesagt wurde, Nordirland ist Teil der EU, ist eben europäisches Territorium, wo beides möglich ist. Man kann durch die europäische Integration die nationalistische Teil der Bevölkerung, Hälfte der Bevölkerung dadurch besänftigen, indem man durch Abbau der Grenze und Abbau der Handelsbeschränkungen und durch Bewegungs- und Personenfreizügigkeit und durch Angleichung der Gesundheits- und Sozialsysteme da aus Irland ein vereinigtes Wirtschaftsraum schaffen kann. Man konnte den Unionisten damit besänftigen, sagen könnte, man kann dieses wiedervereinigtes Wirtschaftsraum aufbauen, ohne Nordirland politisch Teil Irlands zu machen. Das heißt, es wurde ein ziemlich effektives Kompromiss geführt. Es gibt immer noch starke Konfliktmöglichkeiten zwischen den beiden Parteien. Aber das wurde europäisiert. Das heißt, mit dem Brexit wird damit die Grundlage der Befriedung Nordirlands entzogen. Auf zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene, in dem schlicht und einfach jetzt eine Grenze kommt. Wenn die britische Regierung jetzt aus dem Binnenmarkt austritt und aus der Zollunion, gibt es plötzlich eine Abweichung, wenn es um Zollfragen geht, wenn es um Verwaltungsfragen geht, wenn es um Regulations-Fragen geht, zwischen Irland, zwischen der EU, und Irland ist Teil des EU-Binnenmarktes und der EU-Zollunion, und Großbritannien. Das heißt, es müssten Zollschranken kommen, wie die zwischen Schweden und Norwegen oder zwischen der Schweiz und Deutschland und die anderen Ländern drumherum. Das zweite Problem liegt darin, dass damit auch langsam die Verwaltungsvorschriften zwischen Nordirland und Irland aus sich auseinanderentwickeln werden müssen, weil es natürlich die Wirtschaftsvorschriften und Regularien auf EU-Ebene mehr und mehr harmonisiert werden, zusammengebracht werden, und das heißt, wenn Großbritannien austritt, ist doch in der Logik des Brexits, einer der Gründe, warum es immer gepriesen wird, ist, dass die Briten ihre Verwaltungsvorschriften und Regulations anders gestalten können als die Europäer. Das heißt, das ist auch damit die Grundlage, das Wegfallen der Grenzkontrollen und diese Angleichung der Wirtschafts- und Sozialsysteme Nordirlands und Irlands damit durch den Brexit durcheinander gebracht wird, wenn nicht vollends sabotiert wird. Und das war schon vorauszusehen, das haben wir auch zum ersten Mal besprochen. Und das führt jetzt natürlich zu einer Krise, weil die Londoner Regierung und viele nordirische Unionisten wollen nicht wahrhaben, dass der Brexit zwangsweise zu einem Wiederaufbau von Grenzbefestigungen, Grenzanlagen, Kontrollanlagen führen muss, aus der Logik der Zollunion und des Binnenmarkts. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist ein Problem des Tons. Und das ist, was mich jetzt schockiert hat, ist, dass London monatelang, fast ein Jahr lang, so getan hat, als ob es irgendwelche magische technische Lösungen gäbe, die das alles aus der Welt schaffen können. Dass es überhaupt kein Problem ist. Und dann in den letzten Monaten mit einen provokativen, einen herablassenden Ton, das mich am ehesten an Moskowiter Russen über die Ukrainer erinnert. Ne, dieses, schaut ihr kleinen Iren, freut ihr euch schon, wir werden irgendeine Lösung finden, macht euch keine Sorgen, setzt euch da hin, wir sind doch die Briten. Und übrigens, und das hört man auch mehr und mehr von konservativer Seite, warum bleibt ihr überhaupt in der EU? Ihr seid doch ein Brudervolk von uns. Ein Brudervolk, das ist auch diese Sprache. Ihr gehört doch eigentlich eher zu uns Großbriten. Geht doch auch selber aus der EU raus. Das wird natürlich im irischen Kontext, in Dublin, von jeder politischen Partei, von den konservativeren bis zu den linkeren konservativen Parteien in Irland, in Dublin, als absolute Provokation gesehen. Und was mich eben schon schockiert hat und überrascht hat, ist dieser herablassende neoimperialistischer Ton Londons gegenüber Dublin. Das ist irgendwie wie ein Rückfall in den späten 19. Jahrhundert. Und das ist schon ein Schock.
Gut, jetzt sind die Iren selbst aber auch nicht ganz ohne. Sie haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in den Verhandlungen jetzt auch gegenüber London eine recht harte Rolle gefahren. Das heißt, sie haben gesagt, ja, wenn ihr nicht mitspielt, also wenn wir das nicht lösen, dann werden wir halt die Brexit-Verhandlungen blockieren und dann habt ihr den harten Brexit.
Aber das ist jetzt ein Endprodukt von monatelange, die Iren haben 10 Monate lang eine zweischneidige Diplomatie durchgeführt. Das erste war, die Iren haben auf eine systematische und sehr strategisch geschickte Art und Weise, die übrigens die britische Regierung nie irgendwie hingekriegt hat, systematisch jeden EU-Land beackert. Sie haben Besuche veranstaltet, Außenminister alle nach Dublin eingeladen, Tag ein, Tag aus durchtelefoniert. Es gibt schon eine ganze Abteilung im irischen Außenministerium, dessen einziger Job ist, Partner in Europa, in der EU anzurufen, die auch bei der Stange zu halten, um die auf Irlands Seite zu bringen. Das heißt, und das ist eigentlich hat keiner das in London gecheckt. Das ist das Krasse.
Die Iren sind besser vorbereitet auf den Brexit als die Briten.
Als die Briten. Aber diese ganze irische Vorarbeit haben die wenigsten auf höchster Ebene in London wirklich bemerkt. Wieder mal dieses imperiale, ach, die Iren, das kriegen sie nicht hin, bla bla. Na, haben sie hingekriegt. Das zweite war, die Iren haben schon 10 Monate lang versucht, dauernd London bereist und dauernd jeden Panel-Event und bei jeder Sache ist ein irischer Vertreter, Politiker, Diplomaten, Wirtschaftsvertreter da gewesen und haben versucht, irischen Sorgen zu verbreiten. Und die haben monatelang versucht, die britische Regierung dazu zu bringen, irgendwo eine Formel zu finden, zum Beispiel, um das irgendwie offen zu halten, dass zum Beispiel Nordirland im Binnenmarkt bleibt, obwohl es politisch immer noch Teil des Großbritanniens bleibt. Das ist natürlich für die Unionisten in Nordirland und viele konservativere Menschen in der Tory-Rechte natürlich Unmöglichkeit wäre, aber die Iren wollten das mindestens immer noch offen halten. Also, oder die wollten mindestens immer noch, dass die britische Regierung das offen hält, sodass die Iren jetzt sagen könnten, okay und fein, ihr hält das offen und es geht's weiter. In den letzten 3 Monaten haben aber mehrere von der Premierministerin runter, haben alle gesagt, nein, das geht nicht, Nordirland wird raus müssen aus diesen ganzen europäischen Strukturen, genau wie das Rest des Landes. Und die Iren meinen, und es ist auch für mich, ich meine, die irische Regierung ist auch, es ist eine Regierung. Ich meine, die machen vieles und die ziehen viele Manöver und das ist nicht irgendwie so, das sind keine Engel. Ne? Das muss man natürlich auch betrachten, gerade in der Innenpolitik in Irland. Aber die irische Regierung hat meiner Meinung nach, sie haben keine andere Wahl, als die Brexit-Verhandlungen zu blocken. Weil die brauchen irgendetwas, wo sie sagen können, guck mal, die britische Regierung ist kompromissbereit und versteht, dass es irgendwie eine Sonderlösung für Nordirland wichtig ist. Nordirland kann eben nicht wie das restliche Großbritannien, United Kingdom, Vereinigtes Königreich behandelt werden. Weil Nordirland eben doch eine Landgrenze hat mit Irland. Es hat doch diese historische Verwebung. Die Wirtschaft Nordirlands ist integriert mit der Wirtschaft Irlands. Das rauszuziehen wäre eine Katastrophe für beide. Aber wie gesagt, in den letzten 2 bis 3 Monaten haben auf eine sehr, und das ist wieder diese Tonfrage. Das ist die Frage, wenn plötzlich britische politische Vertreter mit herablassendem Ton sagen, ach, die Iren, die müssen sich keine Sorgen machen, das werden wir hinkriegen. Wir werden Drohnen haben, die über die Grenze flitten und werden technisch einfach überwachen, wer rein und raus geht. Das ist natürlich völliger Wahnsinn. Wir können mit Kameras das machen. Wenn die Kameras einbauen, werden das die IRA-Dissidenten und andere radikale Nationalisten, die Teile hochjagen, weil jede Grenzinfrastruktur wird als Provokation empfunden werden. Das wird sehr schnell wieder zu Gewalt führen. Schmuggel wird nicht passieren. Natürlich wird Schmuggel passieren. Wenn es ganz unterschiedliche Zollregularien gibt und Zollzahlen und Preise gibt von einer Seite zur anderen, wird das ein absolutes Standort für den internationalen Weltschmuggel werden zwischen Nordirland und Irland. Es ist dieser fehlende Realismus, gekoppelt mit einem wirklich schockierenden Ton. Ein Fehlgriff an Ton, das wirklich aus einem Unverständnis kommt, von großen Teilen der britischen Elite.
Ja, aber nicht nur. Also momentan streitet man sich ja ganz konkret darum, ob, also die Iren sagen ja, wir müssen dieses Grenzproblem jetzt lösen im ersten Teil der Verhandlungen. Und die Briten sagen, nee, wir lösen das im zweiten Teil der Verhandlungen. Und das ist natürlich auch strategisch alles. Aber im Kern, glaube ich, war doch bisher eigentlich nur eine Lösung, die auf dem Tisch lag, gangbare. Das war, und die war meines Erachtens, dass man sagt, sagt, die Grenze beginnt quasi vor der Insel oder ist um die Insel herum. Und dann alles, was dort reingeht und rausgeht, muss halt dann entsprechend kontrolliert werden von der jeweils anderen Seite. Und da muss man dann halt ein entsprechendes Verteilsystem entwickeln. Aber uns ist natürlich allen klar, dass es dann endet wie in Malta, wo du dann irgendeine Drehscheibe für irgendwelche illegalen Dinge dann schon haben wirst. Aber das wird man wahrscheinlich dann ja irgendwie hinnehmen müssen, wenn am Ende dadurch kein Krieg ausgelöst wird. Weil so wie du das ja jetzt gerade sagst, klingt das ja schon wieder so nach dem Aufflammen des Bürgerkriegs.
Ja, ne? Das zum Teil. Nicht auf den Level von den 70er und 80er Jahren, aber natürlich jede Art von Grenzbefestigung wird schlicht und einfach als Provokation gesehen. Dass es natürlich nicht zur irischen Lösung so glatt gehen würde, dass die Iren einfach sagen wollten, nö, Nordirland kann Teil Großbritanniens werden, aber auf alle anderen Ebenen wird es in uns rein integriert werden, als auf wirtschaftlicher und binnenmarkttechnischer Ebene. Dass es so glatt gehen konnte, ist es natürlich auch nicht das Problem. Was die Iren eben brauchten von der britischen Regierung, ist eine gewisse Flexibilität in der Sprache. Das heißt, es ist ganz klar, dass die Iren diese Lösung, dass die Iren haben wollten, was war eine de facto Vereinigung auf Wirtschaftsebene und Nordirland ist formell vielleicht noch Teil Großbritanniens. Das ist, glaube ich, wäre auch nicht politisch in Großbritannien durchgegangen. Das Problem ist, dass in den letzten zwei Monaten die britische Regierung gesagt hat, nein, wir wollten das im zweiten Teil der Verhandlungen machen und wir bestehen darauf und wir sagen, wir wollen das einfach, schwamm drüber, wir wollen keine harte Grenze und das ist okay und bla. Und jetzt lasst uns bitte zum zweiten Teil der Verhandlungen gehen. Und die Iren meinen, nein, wir brauchen etwas Konkreteres. Und es ist wieder so ein Fall, wo die May-Regierung sich selber eine Falle gestellt hat. Die May-Regierung musste nicht so hart auf diese irische Lösungsvorschläge so hart reagieren. Es wurde gesucht von der irischen Seite im Sommer irgendeine so Sprachgebrauch, wo es über eine so eine allgemeine Lösung für Nordirland führen könnte, die nicht gleich wäre die Lösungen in Großbritannien. Das ist für mich, das ist für die Iren die wichtige Nuance. Dazu ist übrigens die Labour-Partei in Großbritannien bereit. Ne? Dass da die Labour-Partei ist ganz offen sagt, nö, wir müssen natürlich müsste es eine andere verwaltungstechnische und politische und wirtschaftliche Lösung für Nordirland gefunden werden. Wir wollen nicht so weit gehen wie die irische Regierung, das will aber natürlich, das ist klar. May und Davis und Johnson und Gove haben alle gesagt, zum Teil, weil die abhängig sind von den Stimmen im Parlament von dieser DUP, von dieser rechte unionistische Partei in Nordirland, haben gesagt, nein, Nordirland wird genauso behandelt wie das Rest Großbritannien. Und als die britische Regierung das gesagt hat, dann sind die Iren natürlich, haben gesagt, okay, wenn ihr das wollt, dann werden wir alles blocken. Und jetzt sind wir da. Ne? Und es ist jetzt sehr, sehr schwer für die irische Regierung jetzt einen Rückzieher zu machen, weil womöglich auch in Irland im Januar Wahlen sein werden, wo jede andere Partei nationalistischer ist als die jetzige Regierungspartei. Und von britischer Seite ist es natürlich für die britische Regierung sehr, sehr schwer, einen Rückzieher zu machen, mindestens auf vielleicht einen Kompromiss formell zu kommen, weil jeder Kompromiss, jede Sprache, die sagt, Nordirland wird anders behandelt als der Rest des Vereinigten Königreichs, wird dann von der Democratic Unionist Party von diesen Unionisten blockiert. Dann werden sie rebellieren im Parlament und dann fällt die Regierung. Und jetzt sitzen wir da. Es ist wirklich alle pessimistische Prognosen über irische Frage und Brexit übertroffen.
Okay, du hast vorhin gesagt, dass die Sprache im UK gegenüber den Iren sehr, dass die dich so ein bisschen an Sprachregelung zwischen Russland und der Ukraine erinnern. Ja. Jetzt ist ja vor kurzem aufgekommen, dass Russland beim Brexit und der Abstimmung dazu vielleicht doch eine etwas größere Rolle gespielt hat, als wir bisher dachten, sei es nun über Spenden wie auch direktes Mitmischen im Wahlkampf. Wie sieht's denn da aus? Hat sich da jetzt irgendwas ergeben, wo man sagen könnte, ja, der Putin, der hat nicht nur den Trump, sondern auch die May gekauft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt, das ist eben das Problem bei all diesen Fragen. Es ist ja für mich auch sehr, sehr interessant. Ich bin, wie viele Leute, die mit Ukraine zu tun gehabt haben, persönlich wie auch von der Forschung her, haben wir am ehesten, am Anfang, viel früher als viele anderen gesagt, guck mal, da ist diese russische Desinformationskampagnen und da muss man sehr vorsichtig sein und so weiter. Und was natürlich der Schock ist, ist jetzt, dass die öffentliche Meinung und die Medien das irgendwie entdeckt haben, wird so auf zum anderen Extrem rübergesprungen. Ne? Es war klar, auch in den Tagen, Wochen und vor und nach der Brexit-Referendums, dass es irgendeine soziale Medienkampagne gab, dass die russischen Medien haben das alles natürlich toll gefunden, dass der Brexit stattfindet. Es war auch klar, dass gewisse russische Politiker das genossen haben, diese Situation. Aber daraus ein putinscher Komplott, eine putinische, zu sagen, Putin ist dran schuld, ist natürlich, das kommt jetzt langsam in der britischen Debatte rein, gerade von der Pro-EU-Seite. Aber das ist natürlich ein Sprung ins andere Extrem. Es ist schon es gibt vielleicht Indizien, aber es ist überhaupt nichts bestätigt worden, dass gewisse führende Persönlichkeit in der Anti-EU-Kampagne im Referendum mit den Russen vielleicht womöglich etwas zu tun gehabt haben. Das ist aber auch alles nicht stichhaltig bewiesen. Und das ist jetzt dieses Problem. Das Problem in Großbritannien ist, mindestens in der USA gibt es eine offizielle Untersuchung durch den FBI. Das heißt, es gibt eine gewisse Struktur, es gibt ein polizeiliches Prozess, es gibt gewisse Einschränkungen auf das, was die Medien sagen können, berichten können, weil es eine laufende Untersuchung gibt von der Justiz und von den Sicherheitsdiensten. In Großbritannien, weil die Regierung, glaube ich, zum Teil Angst hat, das irgendwie zu befeuern, machen sie das gerade den Fehler, da keine Untersuchung oder öffentlicher Ausschuss darüber zu schaffen. Das heißt, es können in Großbritannien Verschwörungstheorien und Ängste einfach grassieren, ohne irgendwelche stichhaltige, starke Beweise für oder gegen. Und das ist, was mich nervös macht. Ich bin eigentlich eine Person, die sagt, dass die Russen da keine Rolle gespielt haben. Was mich aber nervös macht, ist, jetzt langsam geht diese Debatte wie in der USA ins andere Extrem. Das heißt, die Russen werden irgendwie, soll das alles Teil einer russischen, die sogenannte Gerasimov-Strategie sein, irgendeine russische Verschwörung. Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich selber nicht. Diese ganze russische Informationssachen sind opportunistische Sprünge in Krisen, dass westliche Länder für sich selbst geschaffen haben. Auch die engsten Verbindungen, Verquirkungen zwischen Kreml und irgendwelche britische Politiker hätten niemals 17 Millionen Menschen dazu gebracht, für den Brexit zu wählen. Die Gründe dafür sind zu komplex.
Aber ist das denn eine Frage, die man so behandeln kann, wie du sie gerade behandelst? Also wir haben ja in den USA bei Trump, haben wir ja dann, wenn man sich das alles mal so rechnerisch anguckt, kannst du das ja dann irgendwie auf 3 Bundesstaaten runterbrechen, in denen es dann irgendwie um 160.000 Stimmen oder so geht, also es war 130. Es war nicht sehr viel. Und auch beim Brexit, der ja sehr knapp war von der Abstimmung, da kann man sich ja dann auch fragen, ist dann genau dieser Schub in diese eine Richtung, diese Verstärkung in diese eine Richtung durch den Eingriff von außen in Geschehen? Also ist das dann, ja, wir werden diese Frage jetzt hier nicht beantworten können, aber ich denke schon, dass gerade bei so knappen Entscheidungen man dann schon sagen kann, wenn sie eingegriffen haben, und in dem Fall würde ich auch mal davon ausgehen, dass sie es haben, halt in ihrer typischen Art und Weise mit ihren Medien, ob sie nun gespendet haben oder nicht, lassen wir es mal dahingestellt, aber die Beschleunigung in die Richtung?
Es geht schon in ein kleineres Land als die USA um 600.000 Stimmen. Also es gibt mehr Stimmen als in der USA. Und diese Stimmen waren über das ganze Land verteilt. Also es gibt nicht diese regionale Konzentration, auch nicht diese Klassenkonzentration.
Okay.
Wenn man sich das am Ende betrachtet, ich denke, es ist durchaus möglich, dass eine russische Kampagne vielleicht einer von mehreren Gründen sein könnte, dass gewisse Menschen sich dafür entschieden haben. Aber es ist bei weitem nicht der einzige Grund. Und es ist nur möglich gewesen, dass überhaupt ein Einfluss von außen, und nicht nur von den Russen, aber auch von Mercer, von diesen radikalrechte USA-Netzwerken, die von gewissen Milliardären in den USA unterstützt werden, das ist ja auch ein Element, das ist ein viel, viel stichhaltigerer Faktor, den man viel klarer sehen kann. Das ist nur möglich gewesen, weil alle diese anderen Faktoren im Spiel waren. Diese Deindustrialisierung, dieser Frust in der Mittelklasse, diese nationalistische Ängste, diese Austeritätspolitik. Es gibt 10, 15 unterschiedliche Gründe, die so in diesem Fall zusammenkommen können. Das heißt, das Russische ist womöglich, obwohl ich habe da auch meine Zweifel, womöglich einer der entscheidenden Faktoren gewesen. Das ist bei weitem nicht der einzige entscheidende Faktor. Ob es überhaupt gewollt ist von den Russen, wissen wir nicht. Das, was mich eher Sorgen macht, ist, dass wenn es schon geheime Deals gegeben hat zwischen einflussreichen Menschen auf der Leave-Seite und den Russen. Es ist nicht nur wegen der Vergangenheit, es ist schon jetzt immer noch eine nationale Sicherheitsfrage, dass Menschen nicht die Debatte mitbestimmen, die womöglich durch geheime Deals erpresst werden können von der russischen Seite. Deswegen, glaube ich, muss das untersucht werden. Nicht nur wegen den Ergebnis, das kann nicht zurückgedreht werden. Es muss untersucht werden, um sicherzugehen, dass Menschen nicht die Debatte und nicht die Politik, Brexit-Politik in Großbritannien weiter betreiben, die irgendwie erpresst werden können von äußerer Hand. Deswegen, ich bin für eine Untersuchung. Ich glaube, man muss aber sehr, sehr vorsichtig sein, bevor man sagt, das war das Entscheidende. Gerade weil die Forschung in diesem Bereich liegt in ihren Anfängen. Wir wissen nicht mal, was für einen Effekt diese politischen Taktiken haben. Wir wissen, dass es diese Taktiken gibt und dass die oft destabilisierend wirken können. Aber ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr Forschung. Es gab viel quantitative Arbeit, aber viel mehr qualitative Forschung, um wirklich einen sicheren Gespür zu haben, über wie das jetzt funktioniert. Das ist wie der Einführung des Fernsehers in dem politischen Leben. Wir sind quasi Einführung des Fernsehens in der Politik 1955. Da wussten die Leute auch nicht, nicht genau, wie der Fernseher diese Zukunft gestalten könnte. Es war klar, dass es wichtig war, aber wie, was für eine Rolle es spielen würde und wie es benutzt wird und wie es manipuliert werden könnte, das musste erst wirklich erforscht werden und entdeckt worden werden durch die Sozialwissenschaften und die Kulturwissenschaften. Und das ist wie die sozialen Medien jetzt. Wir sind faktisch in 1954, 55 im Fernseherjahren der sozialen Medien. Das heißt, ich bin schon sicher, dass die Russen wahrscheinlich was versucht haben. Mir macht es sehr, sehr mulmig, dass sie womöglich Einfluss haben können auf gewisse Persönlichkeiten in der britischen Politik. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass die russische Rolle die entscheidende war, da bin ich viel vorsichtiger und vielleicht ein bisschen skeptischer.
Ich zäume mal das Pferd andersrum auf, abschließend. Also so viel Russen wie in London rumhängen und ihr Geld verballern und rumschieben, wäre es sehr sonderbar, wenn dieses russische Geld nicht auch irgendwie in diese Brexit-Abstimmung hineingelangt wäre.
Ja, deswegen brauchen wir eine Untersuchung. Wir brauchen eine Untersuchung, um zu sehen, inwieweit das war. Ich würde eines aber dazu fügen. Die Russen, es wird immer von den Russen in London gesprochen, die Russen sind nur eine von mehreren Mitglieder oder Repräsentanten von autoritären Regimes, die es in London gibt. Und nicht die stärksten. Ich meine, es gibt tonnenweise chinesischen Geld in Londons. Die Saudis waren ein entscheidender Faktor in London, als Putin noch ein kleiner Murks in St. Petersburg war. Ne, das heißt, ja, das russische Geld ist wichtig, ja, das muss man betrachten, aber man muss auch das Geld sehen von den Vereinigten Arabischen Emirate, von den Saudis, von den Angolanern, von den Brasilianern, von den Chinesen und auch von entscheidenden US-Netzwerken. Und all das kommt zusammen in London. Das heißt, ja, die Russen spielen eine wichtige Rolle, es könnte aber auch durchaus andere Akteure geben, die auch eine gewisse Rolle spielen können. Dieser Think Tank, der zum Teil Verbindungen zu Russland hat, den Legatum-Institut, das jetzt eine entscheidende Rolle hat in der Gestaltung der Brexit-Politik der radikalsten EU-Feinden in der Tory-Partei. Dieses Think Tank hat auch Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das heißt, man muss immer vorsichtig sein zu sagen, ja, da spielen die Russen eine Rolle, aber wer aus der britischen Innenpolitik oder aus außenpolitischen Faktoren. Es kann viele andere auch eine Rolle gespielt haben.
Vielleicht abschließend eine Frage oder die Frage, Alex. Wie geht das denn jetzt aus? Ich hab mir in den letzten paar Wochen immer mal wieder so diese Diskussionen angehört, wo Journalisten dann auch immer so ganz schön drauf angesprungen sind, wenn es mal irgendwo eine Änderung des Wordings gab. Und zwei Wochen später war dann die Änderung des Wordings irgendwie auch schon wieder zurückgedreht und alles war wieder auf Null und alle haben sich aufgeregt, aber am Ende gab es dann doch kein Entgegenkommen zwischen UK und EU. Also geht das jetzt so weiter und kurz vor Ende einigt man sich oder was ist da jetzt der Plan?
Das muss man in so zwei Fragen aufbrechen eigentlich. Wie geht es für die Briten aus und wie geht es für die Europäer aus?
Und ja, für uns geht es gut aus.
Die auch okay aus. Aber ich glaube, da kommen wir dazu ein bisschen später. Dazu gibt es durchaus interessante, wenn man über die Statik, die Innenstatik der EU und welche Staaten da dominierend sind und welche die Macht haben und welche Milieus, das kann auch Änderungen haben, die interessant sind und die auch die Deutschen, gerade die Deutschen und Franzosen überraschen können. Aber erst für die Briten, es hängt vieles davon ab. Erstens nicht nur, ob Theresa May den nächsten Jahr überlebt, aber auch, wie sie den nächsten Jahr überlebt. Es wird jetzt klarer und klarer, dass wenn Labour an der Macht, wenn Theresa May vielleicht im nächsten im Winter stürzt oder und so weiter und so fort, wenn Labour an der Macht kommt, Jeremy Corbyn ist zwar kein Europafreund und würde lieber eine Binnenmarktlösung haben oder Zollunionlösung haben, er glaubt nicht an der vollen Mitgliedschaft, aber er ist kein obsessiver Euroskeptiker. Er würde gerne einfach formell austreten, irgendwie eine Lösung ausloten wie Norwegen oder Schweiz. Vielleicht wäre das möglich, vielleicht nicht. Das müsste natürlich verhandelt werden. Mit Nordirland. Nordirland, er ist eigentlich sehr gut befreundet mit den irischen Nationalisten. Das heißt, er hätte damit kein Problem, ein Schriftstück zu unterschreiben und zu sagen, ja, nehmt Nordirland, könnt ihr haben. Wir geben euch zwei Städte in England weiter. Corbyn würde übermorgen einfach Nordirland an den Iren abgeben. Oder so, nicht offiziell, aber durch diese Wirtschaftsvereinigung. Das ginge sehr, sehr schnell unter ihm. Und sein ganzes Projekt ist ein innenpolitisches, die Verstaatlichung von wichtigen Industriezweigen, extreme Kontrollen auf der Finanzwirtschaft, ein sozialistische Modell, das ich glaube, Europa schocken wird, wenn Labour an der Macht kommt. Die werden eine Sozialdemokratie der 1960er, 70er Jahre wieder einführen, was auch seine positiven wie auch seine negativen Seiten haben könnte. Also wenn Labour an der Macht kommt, geht das schnell. Jetzt ist überschnittlich. Die werden irgendwie seine Übergangsperiode machen, die vielleicht permanent ist. Die wollen das irgendwie so haben, dass Großbritannien irgendwie formal herausgeht, aber sich nicht viel verändert, dass sie sich um die Innenpolitik kümmern können. Wenn aber Theresa May an der Macht bleibt, dann hängt es echt davon ab, wie sie an der Macht bleibt. Wenn sie irgendwann mal die Konfrontation sagt gegenüber der 60 bis 80 Hardcore Anti-EU-Leute in den eigenen Parteien dreht um und sagt, jetzt geht's nicht mehr weiter, das ist womöglich wirtschaftlich katastrophal, und versucht, eine überparteiliche Koalition zu finden. Das wird für sie sehr, sehr schwierig, aber sie könnte natürlich bis zum Ende überleben. Sie könnte ihre eigenen harte Rechte damit drohen, zu sagen, wenn ihr mich stürzt, dann kriegt ihr Corbyn bei der nächsten Wahl. Sie könnte diesen Versuch wagen. Das wäre risikoreicher, aber würde womöglich einen Deal mit der EU und gerade die Iren sind jetzt entscheidend. Es gibt das irische Veto. Ne? Die Iren können jederzeit blocken. Sie könnte dies suchen und damit auch zum Beispiel diese DUP, die nordirischen Unionisten, hinter sich lassen. Oder sie fühlt sich zu schwach, weil sie faktisch so schlecht die Wahl im 9. Juni für sie so schlecht ausgegangen ist. Und versucht so weit wie möglich die eigene Partei, und das der harte Kern der Partei ist Anti-EU, einfach deren Wünsche zu besänftigen. Und wenn sie diesen Kurs fährt, ist das Risiko eines No-Deals März den 19. Sehr, sehr hoch. Ich würde aber dazu sagen, irgendwann wird Großbritannien irgendein Abkommen mit der EU unterschreiben. Nur die Frage ist, vor oder nach den Absturz. Wenn sie bis zum März, den 19. März 2019 den Deal, keinen Deal mit der EU unterschreiben, dann fällt EU aus allen vertraglichen Kontext heraus, Wirtschaftsverträge, in dem sie ist, raus. Und da gibt es eine dramatische Krise. Und da glaube ich schon, dass innerhalb von ein paar Monaten wird die britische Regierung Griechenland-Style sozusagen dann einknicken und alles das unterschreiben, was die EU haben möchte. Das ist mein erster Teil. Das ist sozusagen, ja, irgendwann mal werden die Briten irgendein Abkommen unterschreiben. Das wird mehr oder minder das sein, was die EU will, haben will. Und das ist für mich zum Teil ist die wichtigere Verhandlung, zum Teil auch die Verhandlung zwischen den europäischen Regierungen. Weil der Endabkommen, entweder vor oder nach dem Austritt, der Endabkommen wird das sein, was die EU haben will. Nur die Frage ist, wird die britische Regierung das akzeptieren vor diesem Datum, Austrittsdatum, oder wird sie dazu gezwungen sein, nach einer unnötigen Krise nach dem Austrittsdatum das zu unterschreiben? Das ist die britische Seite. Von der europäischen Seite glaube ich, die EU wird es überleben. Viele Frankfurt, Paris, die großen Finanzzentren werden dafür daran profitieren. Diese Idee, dass die Europäer ihre Produkte an den Briten nicht verkaufen können, ist Stuss. Die Briten können nicht so schnell umschalten und aus anderen Ländern importieren. Die Deutschen werden mit Zölle oder ohne Zölle immer ihre Autos an den Engländern verticken können und verticken wollen. Es werden womöglich mehr Jobs geschaffen in Europa, weil Fabriken und Anlagen und Infrastruktur wird in anderen EU-Ländern reingebracht werden. Ich glaube, das Problem für die deutschen Franzosen liegt auf der anderen Ebene. Dass der Austritt der Briten schafft ein Vakuum in gewissen sicherheitspolitischen und wirtschaftspolitischen Bereichen. Und dieser Vakuum wird von anderen europäischen Staaten und Eliten gefüllt werden. Und ich glaube, gerade die Deutschen sind wirklich psychologisch nicht darauf vorbereitet, dass zum Beispiel, ich glaube, ein Kandidat dafür sind die Italiener, wenn sie die eigenen Probleme und den Laden mehr oder minder zusammenhalten können. Die Deutschen sind nicht darauf vorbereitet, dass der Austritt der Briten zu einer Situation führen kann, wo andere europäische Länder in der EU plötzlich forscher auftreten können und wollen. Und das sieht man bei den Italienern. Das haben wir bei der Banco di Siena-Frage. Die Italiener haben gegenüber die EU gesagt, nö, wenn ihr nicht zahlt, wenn ihr uns nicht hilft, dann gut, geht's bei uns schief, jetzt gibt uns das Geld. Und die EU und das EZB ist faktisch eingeknickt. Die Italiener reißen mehr und mehr großen Teilen der europäischen Sicherheitspolitik unter ihrer Kontrolle, zum Teil, weil die Deutschen da so schwach und lasch auftreten, wenn es um Verteidigungsfragen geht. Und ich glaube, die Deutschen haben noch nicht gecheckt, wie das der Austritt Großbritanniens nicht nur einen britischen Austritt führt, aber die Machtbalance innerhalb der EU verschiebt, nicht notwendigerweise zu Deutschlands Günsten, aber zum Günsten von Staaten, die in den letzten Jahren in der zweiten Reihe waren und jetzt in der ersten Reihe kommen wollen, innerhalb des Europäischen Verbandes. Da glaube ich, da ist einer der großen Storys des nächsten Jahres Italien. In Italien kann es sehr, sehr schief gehen. Oder wenn die Italiener die Kurve kriegen, können sie durchaus plötzlich auftauchen in Brüssel und Berlin und sagen, so geht's lang. Das wollen wir so haben. Danke Deutschland, nett, schön, Wir sind aber jetzt ein Big Player, jetzt dass die Briten raus sind, und wir wollen, dass die EU so gestaltet wird. Sorry. Und darauf, glaube ich, sind Paris und Berlin nicht vorbereitet.
Klingt mir so ad hoc erstmal ein bisschen zu ultimativ, weil ja, so funktioniert natürlich die EU nicht, dass da einer hingeht, so machen wir es. Schön wäre es manchmal.
Ich spitze ein bisschen zu. Natürlich ist das ein gradueller Prozess. Es gibt unterschiedliche Gremien. Aber schau dir mal die Top-Jobs in der EU an. Tajani, Mogherini, Graziano jetzt in PESCO, Draghi. Und schau dir jetzt die europäische Mittelmeerpolitik an und die Grenzpolitik in einem strategisch ganz wichtigen Bereich, Maghreb und Nordafrika. Das sind die Franzosen, spielen natürlich die Big Player. Aber im letzten Jahr haben die Italiener plötzlich alles darauf reingelegt, auch aus innenpolitischen Gründen. Und Frontex schon seit Jahren bei Mittelmeersicherheit, bei Einwanderungsfragen. So, man kann die ganze Liste abticken und sehen, wo die Italiener wirklich mehr und mehr Einfluss ausüben. Zum Teil aus innenpolitischen Gründen, zum Teil, weil sie eine innenpolitische Krise haben und versuchen, die EU so zu gestalten, dass die EU sie selber aus ihrer eigenen Krise rausholen kann. Ne, das ist zum Teil spurt diese Krise an. Da müsste man eher einen Italien-Experte haben und das in Detail besprechen. Aber ich glaube schon, es ist so, dass wenn die Briten jetzt rausgehen, schafft es Möglichkeiten für andere Eliten, für andere Staaten, für andere transnationale politische Milieus, eine neue Rolle und eine stärkere Rolle zu spielen. Und das ist nicht notwendigerweise zum Gunsten Deutschlands als Staat innerhalb der EU oder zum Gunsten gerade gewissen politischen Milieus in Deutschland, die drauf bauen, dass man nur durch eine Partnerschaft mit Frankreich alles so und so regeln kann. Ne, dann tauchen zwei, drei andere Länder auf und sagen, nee, wir sind auch da, jetzt müsst ihr uns nicht nur Macron anrufen, jetzt müsst ihr auch uns auch anrufen, um Sachen gestalten und aufbauen zu können.
Was ja natürlich nicht verkehrt ist. Ne? Also die EU braucht natürlich mehrere Machtpole und ich glaube, es wäre eine sehr natürliche Entwicklung, wenn die Länder, die quasi die Außengrenze der EU verwalten, wenn die dann militärisch natürlich auch wesentlich stärker wären als das, was innerhalb der EU liegt. Da ist dann eher die Frage, ob
die Italiener sind militärisch bei Weitem stärker als die Deutschen. Das geht ohne Frage. Ich glaube, was ich damit meine, ist, das sind nicht nur die Italiener. Die Spanier haben jetzt die Katalonien-Krise, wenn sie das durch. Ich meine, diese Länder haben auch eigene Krisen. Ob sie das schaffen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber der Austritt Großbritanniens schafft eben eine Lage, wo sie plötzlich eine andere Rolle haben in der EU. Weil die Briten weg sind, da ist ein Vakuum. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass Berlin darauf vorbereitet ist, mit den Ländern auf eine andere Basis umzugehen.
Ja gut, Berlin ist in solcherlei eigentlich fast nie auf irgendwas vorbereitet, weil man in Berlin, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie dieses Berlin tickt, zumindest in politischer Hinsicht. Wir haben dort viele kluge Leute, die genau wissen, was die Probleme sind, aber wenn es irgendwie in die Politik reingeht, auf die handelnden Personen bezogen, also zuvorderst Bundeskanzlerin und gleichzeitige Außenministerin Merkel, dann merkt man dann halt doch irgendwie, dass es halt mehr ein Reagieren ist und kein Gestalten. Und dieses fehlende Gestalten, das macht sich dann halt in so einem Konglomerat wie der EU irgendwann sehr stark bemerkbar.
Und das Problem ist, und das sah man bei der Eurozonenkrise und wie auch bei Brexit, dass man immer verspätet auf gewissen Sachen sich einstellt. Und das ist zum Beispiel, ich nehme Italien nur als Beispiel, das sind andere Kandidaten innerhalb der EU, die auch so vielleicht so eine ähnliche Auftrieb kriegen könnten, weil die Briten jetzt raus sind und neue Möglichkeiten für andere schaffen. Aber das italienische Beispiel ist für mich eben klassisch, weil ich glaube, im politischen Berlin, wenn man mit Leuten über Italien spricht, ist der Ton so immer noch circa 2011 oder 12. Das sind die Eurozonen-Krisenland, das schaffen sie nicht. Och, und die Italiener sind die Pizza-Leute. Und das ist natürlich problematisch, wenn die Italiener plötzlich auftauchen, wenn sie es schaffen. Großes Wenn. Wenn die Italiener plötzlich auftauchen und sagen, nein, wir sind jetzt top und wir wollen jetzt mitgestalten und es geht jetzt nicht nur um Macron, ihr müsst uns auch anrufen. Das ist der Brexit-Connection ist eben, jetzt, dass die Briten raus sind, müssen die Deutschen sich darauf einstellen, dass andere Länder, andere Staaten, andere Eliten, andere Milieus eine neue Rolle spielt. Das führt zur Erneuerung der EU, aber es ist nicht immer notwendigerweise zugunsten Berlins oder gewisse politischen Milieus in Berlin.
Ja, abschließend vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wenn man sich mal so mit der organisierten Kriminalität in diversen Ländern befasst, dann wird einem auffallen, dass die italienische Mafia bekannt, eine der erfolgreichsten Mafia der Welt. Wie sage ich, die Mehrzahl Mafien oder was ist das? Naja, jedenfalls haben es die Russen nicht geschafft, in Italien Fuß zu fassen mit ihrer Mafia.
Die Russen haben es nicht geschafft, in Italien auf mehreren Ebenen Fuß zu fassen.
Ja, also das so zum Abschluss vielleicht noch, weil wir ja den Russen vorher auch noch drin hatten. Gut, Alex. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Dank. Vielleicht noch letzte Frage abschließend. Hast du noch irgendeine Krise, die momentan keiner auf dem Schirm hat, wo du vermutest, bald knallt?
Ja, es ist, ach Gott, ich meine, alle gucken mich immer schief, wenn ich sage Kamerun, weil das ist immer so eine Obsession.
Das hatten wir ja schon.
Ja, haben wir schon. Ich habe vor 10 Jahren darüber gearbeitet, nichts mehr, aber das kommt immer hoch und das merken die Leute nicht. Eine andere Krise, mein Gott, man kann immer etwas vorhersehen, aber es sind gerade eben die Sachen, die man nicht vorhersieht, die hochkommen.
Na gut, dann mache ich das heute. Und zwar ist mir aufgefallen, seit Trump an der Regierung ist, hört man eigentlich fast gar nichts mehr über die USA und das Südchinesische Meer.
Ja, nee, total. Ja, du brauchst, sorry, dieser Podcast, dein Podcast, braucht jemand, der das
erkundet. Ja, hast du völlig recht. Ich hoffe, ich habe irgendwann mal Zeit für alles, was ich will. Ja. Nee, aber das ist, glaube ich, ein echt spannendes Thema noch.
Ja, absolut.
Okay. Gut, Alex, dann vielen Dank und vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Wiederhören. Tschüss.
Okay, bis dann. Tschüss.